Es ist Anfang 1919 in London. In einem Krankenhaus im Stadtteil Putney wird ein schwerkranker Mann Anfang 30 behandelt. Er leidet an Tuberkulose. Dazu hat er sich noch eine Magen-Darm-Infektion eingefangen. Und über allem liegt wie eine bleierne Decke die Depression, die ihn in sein Krankenhausbett drückt. Doch ein Lichtblick gibt es an diesem Tag. Sein engster Freund und Kollege, der angesehene Zahlentheoretiker Godfrey Hardy, kommt zu Besuch. Um den Kranken von dessen Trübsinn abzulenken, erzählt er ihm von dem Taxi, das ihm zum Klinikum gefahren hat. Das Taxi habe nämlich eine ziemlich langweilige Nummer gehabt, sagt Hardy. 1729. Da leuchten die Augen des Kranken auf. Eine langweilige Nummer, aber keineswegs, widerspricht er seinem Freund. 1729 ist eine hochinteressante Zahl. Es ist die kleinste natürliche Zahl, die sich auf zwei verschiedene Weisen als Summe zweier Kubikzahlen schreiben lässt. Und diese Erkenntnis wird etliche Jahrzehnte später noch zu einem erstaunlichen mathematischen Ergebnis führen. Das ist die Geschichte von Srinivasa Ramanujan. Mein Name ist Caroline Breitschädel und ich möchte euch auch in dieser Woche wieder mitnehmen in eine Geschichte aus der Mathematik. Der Mathematiker, um den es heute geht, Ramanujan, ist wahrscheinlich eigentlich nicht so bekannt. Jedenfalls nicht so bekannt wahrscheinlich wie Pierre de Fermat aus der letzten Folge. Aber Ramanujan hat wie auch Fermat prominente Fans unter den Simpsons- und Futurama-Machern. Und auch über Ramanujan gibt es ein Buch und einen Film namens »The Man Who Knew Infinity«. Wie jetzt aber die 1729, die sogenannte Taxicab-Number, genau mit Kubikzahlen zusammenhängt, das erklärt uns Manon Bischoff, Mathe-Redakteurin bei Spektrum der Wissenschaft. Davor lohnt es sich aber, dass wir uns das Leben und die Laufbahn von Ramanujan anschauen. Denn seine mathematische Karriere, die verläuft echt anders als in den Geschichten, die wir hier sonst so erzählen. Überflieger sind ja nichts Neues hier, sogar Genies haben wir schon ausgerufen, aber jemanden, der sich von Grund auf Mathematik selbst beigebracht hat, so jemanden hatten wir hier, glaube ich, noch nicht im Podcast. Bis jetzt jedenfalls. Denn genau so jemand ist Ramanujan. Und ich bin echt gespannt, was der Mathematiker und Geschichtensammler Demian Nowell Goos über ihn zu erzählen hat. Hallo Demian.
Hallöchen Caro.
Demian, Ramanujan stammt aus Indien, da waren wir noch mit keiner unserer Mathe-Geschichten. Und ich finde es echt schön, dass wir damit mal so ein kleines bisschen aus dem Eurozentrismus der mathematischen Geschichtsschreibung ausbrechen. Du hast mir im Vorgespräch schon erzählt, dass Indien eine beeindruckende Mathematiktradition hat. Und das war mir nicht bewusst. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass das Dezimalsystem in Indien erfunden wurde.
Ja, absolut. Also vor allem im 6. und 7. Jahrhundert spielt Indien eine zentrale Rolle in der Entwicklung der Mathematik weltweit. Ein indischer Mathematiker namens Brahmagupta hat zum Beispiel in dieser Zeit das Konzept der Zahl Null entwickelt. Ein revolutionärer Schritt in der Geschichte der Mathematik. Indien ist also lange Zeit führend in der Entwicklung mathematischer Konzepte und dabei der europäischen Mathematik um Jahrhunderte voraus. So lange, bis diese mathematischen Fortschritte über Arabien den Weg nach Europa finden und hier eine mathematische Revolution auslösen.
Und wie sieht es zur Zeit von Ramanujan in Indien aus? Also so Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts?
Zu dieser Zeit ist Indien eine Kolonie des Britischen Reiches. Das sogenannte Britisch-Indien besteht von 1858 bis 1947. Während ihrer Herrschaft in Indien beeinflussen die Briten das Bildungssystem enorm, richten es westlich aus, führen Englisch als Standardsprache im Unterricht ein. Traditionelle indische Bildungsformen und traditionelles indigenes Wissen werden dadurch leider in den Hintergrund gedrängt. Andererseits führt die koloniale Transformation des Bildungssystems noch zu was anderem. Es ebnet den Weg dafür, dass Indien langfristig in die globale Wissenschafts- und Forschungslandschaft integriert wird. Unter anderem auch dadurch, dass westliche mathematische Standardwerke in Indien zugänglich werden, wovon auch Ramanujan profitiert.
Da gibst du mir schon genau das richtige Stichwort, Ramanujan. Kommen wir also mal konkret auf ihn zu sprechen. Wie wächst er denn auf und was prägt ihn so?
Also Ramanujan wird am 22. Dezember 1887 in Erode geboren. Das liegt ziemlich weit im Süden Indiens. Seine Kindheit und Jugend verbringt er aber in verschiedenen Städten in Südindien, weil die Familie oft umzieht. Ramanujans Vater ist Kaufmann und seine Mutter ist Hausfrau und Sängerin. Zu ihr hat Ramanujan ein sehr enges Verhältnis. Seine Familie sind orthodoxe tamilische Brahmanen. Das heißt, im indischen Kastensystem gehören sie zur obersten Kaste, zur intellektuellen Elite, könnte man sagen.
Das klingt erstmal nach ziemlich guten Startvoraussetzungen.
Im Prinzip nicht so schlecht. Aber trotzdem lebt die Familie in ärmlichen Verhältnissen, weil weder Vater noch Mutter besonders viel Geld verdienen. Und dann erkrankt Ramanujan mit knapp 2 Jahren auch noch schwer an Pocken. Das hätte ziemlich übel ausgehen können, denn zur damaligen Zeit ist die Krankheit lebensgefährlich. Aber Ramanujan überlebt.
Ich habe da so ein bisschen Gödel-Vibes dabei, weil Gödel, der ist doch auch schon sehr jung, sehr krank geworden. Und Gödel erholt sich auch wieder, aber er denkt den Rest seines Lebens, er hätte einen Herzfehler.
Die Hypochondrie bleibt Ramanujan zum Glück erspart. Aber er ist, wie Gödel, eher ein Eigenbrötler. Und er liebt natürlich die Mathematik. Mit 11 Jahren hat er in Mathematik schon mehr drauf als 2 Studenten aus seiner Nachbarschaft. Er arbeitet in seiner Jugend selbstständig ganze Bücher mit fortgeschrittener Mathematik durch, löst krasse Matheprobleme in kürzester Zeit. Er ist also wirklich ein Wunderkind.
Und wie kommt das so bei seinen Mitschülern und Lehrern an?
Also seine Mitschüler finden ihn eher seltsam, weil er wenig spricht und sich eben nur mit Mathe beschäftigt.
Wir haben ihn nur selten verstanden.
Und auch seine Lehrer haben Schwierigkeiten damit, seinen mathematischen Gedanken zu folgen.
Man kann sich gut vorstellen, dass sich einige Lehrer angesichts seiner Fähigkeiten unwohl fühlten.
Aber 1904, als er die Schule beendet, bekommt er für seine mathematischen Leistungen einen Preis, was ihm dann ein Stipendium am Government College ermöglicht.
Aber der größte Teil der Schule hatte vor ihm ehrfürchtigen Respekt, unabhängig davon, ob sie ihn verstanden oder nicht.
Also würde ich schon sagen, dass seine Leistungen gewürdigt werden.
Wir kennen Ramanujan heute als einen Mathematiker, der etwas anders tickt als andere Mathematiker zu seiner Zeit. Er hat eine vollkommen eigene Art, Mathematik zu machen, darauf kommen wir später noch. Was auch irgendwie naheliegend ist, weil er ja zum einen den Einfluss des traditionellen indischen Bildungssystems mitbekommt und zum anderen das durch die Briten transformierte System. Und sein ganz individueller Zugang zur Mathematik, der macht sich offenbar auch schon früh bemerkbar.
Ja, tatsächlich. Es gibt aber einen Punkt, der rückblickend wohl sehr zentral für Ramanujan ist, und zwar 1903. Da ist Ramanujan so 15, 16 Jahre alt und ein Freund leiht ihm ein Mathebuch, das ihm sofort packt und das er intensiv studiert. Das Buch heißt Synopsis of Elementary Results in Pure Mathematics. Vom britischen Mathematiker George Shoebridge Carr.
Ist das ein bekanntes Buch? Also hat man damals mit diesem Buch Mathematik gelernt?
Eigentlich nicht. Also es ist tatsächlich gar kein Lehrbuch, sondern eine Formelsammlung mit ein paar Ansätzen hier und da, wie Formeln bewiesen werden. Aber eben ohne ausführliche Beweise. Das Buch hat eigentlich zum Ziel, den Stand der Mathematik einmal festzuhalten. Es ist eher ein Nachschlagewerk zum Mathelernen, eigentlich überhaupt nicht gut geeignet. Und es ist vor allem aber auch bereits im Jahr 1886 erschienen.
Es ist also schon fast 20 Jahre alt, als es Ramanujan in die Hände fällt. Ist der Stand der Mathematik, der darin festgehalten ist, denn dann überhaupt noch aktuell?
Nee, also überhaupt nicht. Es ist tatsächlich nicht mehr aktuell. Der Stand der Dinge in der Mathematik hat sich in diesen 20 Jahren unglaublich stark verändert. Also, es ist schon ein kleines bisschen Glück, dass er dieses Buch überhaupt bekommt. Übrigens zirkuliert es sehr wahrscheinlich wegen der britischen Kolonialherrschaft in Indien. Aber Ramanujan lernt eher, was in der Vergangenheit in der Mathematik los war. Und er bekommt durch diese Formeln ohne Beweisführung ein verzerrtes Bild davon, wie Mathematik geschrieben und kommuniziert wird. Er wird zum Beispiel in seinem Leben seine mathematischen Erkenntnisse immer in Notizbüchern festhalten, aber immer ohne seine Herleitung dazu zu schreiben.
Und das haben etablierte MathematikerInnen ja eigentlich nicht so gern, wie wir in der vorletzten Folge über Cleo bzw. Wladimir Reschetnikow gelernt haben. Okay, also wir haben hier einen richtig talentierten jungen Ramanujan, der leidenschaftlich Mathematikbücher liest und auch selbst vor sich hin forscht. Und du hast schon gesagt, dank seines Talents bekommt er auch ein Stipendium, um zu studieren. Also läuft ja eigentlich gut.
Weiß nicht, also jein. Also Ramanujan fängt tatsächlich an, am Government Arts College in Kumbakonam Mathematik zu studieren. Aber weil er die Pflichtfächer Englisch und Sanskrit vernachlässigt, wird ihm sein Stipendium im Januar 1905 wieder entzogen und er kann nicht mehr weiter studieren. Und das nächste Studium, das er an einer anderen Uni anfängt, muss er auch wieder aufgeben, dieses Mal wegen gesundheitlichen Problemen. Er hat nun weder eine Ausbildung noch Arbeit und entsprechend auch kein Geld. Um sich irgendwie zu ernähren, nimmt er einen Job als Kaufmann an. Gleichzeitig kontaktiert er um 1910 aber auch Mathematiker in Indien und bittet um Unterstützung.
Und fruchtet das?
Er wird zunächst von einem zum nächsten weitergereicht, aber schließlich bekommt er finanzielle Unterstützung für seine mathematische Forschung und einen Fuß in die Tür bei der Indian Mathematical Society. In deren Zeitschrift darf er veröffentlichen. Aber was er veröffentlicht, sind jetzt keine strengen wissenschaftlichen Artikel, sondern eher so unkonventionelle Gedankenexperimente. Und wie der Herausgeber der Zeitschrift feststellen wird, können die Leser Ramanujan auch oft gar nicht folgen.
Ramanujans Methoden waren so knapp und neuartig und seine Präsentation so mangelhaft in Klarheit und Präzision, dass die Leser, an solch intellektuelle Gymnastik nicht gewöhnt, ihm kaum folgen konnten.
Also zumindest hat er ein Einkommen, das ist ja schon mal ein Anfang. Aber ja, er scheint ja schon ein sehr überdurchschnittliches Verständnis für Mathematik zu haben. Ich habe sogar gelesen, dass er überzeugt ist, dass er seine mathematischen Erkenntnisse einer Göttin verdankt, die ihn in seinen Träumen inspiriert. Also da müsste doch mehr drin sein als schwer verständliche Texte in einer indischen Fachzeitschrift.
Ja genau, also das denkt sich Ramanujan auch und er will Anerkennung, international bekannt sein und richtet seinen Blick nach Europa. Frankreich und Deutschland sind Anfang des 20. Jahrhunderts in der Mathematik zwar tonangebend, aber auch England ist eine prestigeträchtige Mathematiknation. Und die englische Sprache beherrscht Ramanujan ja. Er verschickt also Briefe, ein freundliches Anschreiben plus eine Liste seiner Formeln, wie zu erwarten, ohne Kontext oder Erklärung.
Ja, das klingt nach ihm. Und wie kommt das an? Damit können doch in der Regel selbst Fachleute wenig anfangen, oder?
Ja, total. Also deshalb verlaufen Ramanujans erste Anläufe auch gar nicht wirklich gut. Sein erster Kontakt von der Universität London sieht zwar sein Talent, aber auch seine Bildungslücken. Und er sieht eigentlich keine Chancen für Ramanujan in England. Den zweiten Anlauf versucht er bei zwei Mathematikern von der Universität Cambridge. Sie schicken seinen Brief allerdings kommentarlos zurück. Mit seinem nächsten Versuch scheint er dann zu denken, okay, also ganz oder gar nicht, was habe ich denn schon zu verlieren? Denn nun, am 16. Januar 1913, schreibt er einem der renommiertesten englischen Mathematiker seiner Zeit, der ebenfalls in Cambridge ist, Godfrey Hardy.
Sehr geehrter Herr, ich bitte Sie darum, mich Ihnen vorstellen zu dürfen. Ich bin Angestellter in der Buchhaltung des Schifffahrtsbüros von Madras mit einem Gehalt von nur 20 Pfund pro Jahr.
Das geht ja gut los.
Ich habe keine abgeschlossene Universitätsausbildung, aber ich habe die mir zur Verfügung stehende Freizeit genutzt, um mich mit Mathematik zu beschäftigen. Ich möchte Sie bitten, das beiliegende Papier durchzusehen. Da ich arm bin, würde ich gern meine Theoreme veröffentlichen, wenn Sie davon überzeugt sind, dass etwas von Wert darin enthalten ist.
Also ich muss sagen, ich finde es schon ein bisschen witzig. Aber wer kennt es nicht aus Bewerbungen? Man will diese eine Stelle und man ist überzeugt, ich kann das. Aber der Lebenslauf, naja, der bringt das vielleicht nicht so rüber. Manche würden da womöglich dreist lügen, beschönigen oder betrügen. Aber es spricht voll für Ramanujan, dass er da so ehrlich und transparent ist, finde ich. Und es ist ja auch mutig von ihm, sich so zu präsentieren. Aber wie reagiert Hardy darauf? Zahlt sich Ramanujans Taktik endlich aus?
Naja, also Hardy wundert sich schon ein kleines bisschen.
Sicherlich der bemerkenswerteste Brief, den ich je erhalten habe. Ich hatte zuvor nichts, auch nur ansatzweise Ähnliches zu Gesicht bekommen.
Aber er erkennt auch, dass die Formeln keine bloße Hochstapelei von Ramanujan sind. Nein, es muss mehr dahinter stecken.
Die Formeln mussten wahr sein, denn kein Mensch besitzt die Fantasie, so etwas zu erfinden.
Aber es gibt auch einen Haken.
Okay, und welcher ist das?
Einige von Ramanujans Entdeckungen, die er im Anhang mitschickt, die kennt Hardy schon.
Hat das was mit diesem veralteten Mathe-Nachschlagewerk zu tun?
Genau, mit der Synopsis of Elementary Results in Pure Mathematics. Also einen Zugang zu aktueller Forschungsliteratur hat Ramanujan ja lange Zeit nicht. Das heißt, er findet Lösungen für Mathe-Probleme, die eigentlich schon gelöst sind. Aber das weiß er ja nicht.
Oh, das ist natürlich sehr ärgerlich. Und jetzt sieht es womöglich auch noch so aus, als hätte Ramanujan seine Formeln irgendwo abgeschrieben.
Aber da ist ja noch mehr und Hardy ist neugierig.
Ihr Brief und die Theoreme, die Sie aufstellen, haben mich außerordentlich interessiert. Sie werden jedoch verstehen, dass, bevor ich den Wert dessen, was Sie getan haben, richtig beurteilen kann, es wichtig ist, dass ich Beweise für einige Ihrer Vermutungen sehe.
Die Formeln, die Hardy noch nicht kennt, beeindrucken ihn sehr. Das sind teilweise hochkomplexe Integrale oder unendliche Summen, die absolut neuwertig sind und mit nichts zu vergleichen sind, was es bisher so gab. Aber ohne Erklärung, ohne Herleitung ist das alles ja wenig wert. Und dann ist da auch noch Ramanujans besondere Art, die Dinge aufzuschreiben. Auch da blickt Hardy nicht wirklich überall durch. Aber er sieht Ramanujans großes Potenzial.
Es scheint ziemlich wahrscheinlich zu sein, dass Sie eine Menge Arbeit geleistet haben, die es wert ist, veröffentlicht zu werden. Und wenn Sie zufriedenstellende Beweise vorlegen können, tue ich gerne, was ich kann, um sie zu bewahren.
Und was passiert jetzt? Darf Ramanujan veröffentlichen?
Also Hardy ist offensichtlich von Ramanujan begeistert. Aber nach einigen Briefwechseln merkt er, er wird nie so recht verstehen, wie Ramanujan auf seine Ergebnisse kommt, also wie er sie herleitet, weil Ramanujan das einfach nie gelernt hat, das zu erklären. Also entscheidet Hardy sich, für Ramanujan einen Besuch in Cambridge zu organisieren mit einem 2-jährigen Forschungsstipendium. Und so segelt Ramanujan dann am 18. März 1914 von Indien nach England. Einen Monat später kommt er an.
Okay, krass. Es läuft ja dann doch ganz gut für ihn. Das ist ja eigentlich alles, was Ramanujan sich gewünscht hat.
Ja, total. Ramanujan hat Hardy wirklich viel zu verdanken.
Ich habe in Ihnen einen Freund gefunden, der meine Arbeit mit Wohlwollen betrachtet.
In England kümmert sich Hardy darum, ein paar der Bildungslücken in Ramanujans Ausbildung zu schließen. Aber vor allem dreht sich natürlich alles um diese Formel von Ramanujan. Er bringt nämlich seine Notizbücher mit und zeigt sie Hardy und den anderen Kollegen. Am 16. März 1916 wird ihm der Bachelor of Arts by Research verliehen. Das entspricht etwa einem Doktortitel. Nach vielen, vielen Jahren und trotz aller Hindernisse bekommt Ramanujan also endlich die internationale Anerkennung für seine Arbeiten, die er sich ja immer gewünscht hat.
Das ist total schön. Und ich würde mich am liebsten jetzt einfach nur noch übers Happy End freuen. Aber wir wissen ja leider auch aus der Anfangsszene, dass das nicht das Ende seiner Geschichte ist. Denn knapp 3 Jahre später liegt er im Krankenhaus.
Ja, ich hatte ja schon einmal erwähnt, dass er zeitlebens mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat. Das spitzt sich weiter zu, als er nach England geht. Das Klima, das Essen, das tut ihm alles gar nicht gut. Er leidet unter Magen-Darm-Erkrankungen, Vitaminmangel, Tuberkulose. Und das macht natürlich auch seiner Psyche zu schaffen. Sein Zustand ist sehr instabil, er bekommt Depressionen, kann daraufhin nicht mehr richtig arbeiten, muss immer wieder ins Krankenhaus. Bei seinem letzten Krankenhausaufenthalt in England erhält er seinen Freund Hardy noch mit interessanten Fakten über die 1729, also diese Taxicab-Nummer oder Hardy-Ramanujan-Zahl, wie sie oft genannt wird. Und wenige Wochen darauf kehrt Ramanujan nach Indien zurück, wo er am 26. April 1920 mit nur 32 Jahren stirbt.
Ramanujan bringt durch seine Einsichten viele neue mathematische Erkenntnisse hervor und prägt damit das Fach noch bis heute.
Manon Bischoff von Spektrum der Wissenschaft ist natürlich auch wieder mit dabei, um uns die Mathematik zu erklären. Hi Manon.
Hi Caro.
Wir haben ja schon gehört, dass Ramanujan einen besonderen Zugang zur Mathematik hat. Das zeigt sich ja unter anderem auch an der Geschichte mit der Zahl 1729, die er ja als alles andere als langweilig betitelt.
Genau. Ramanujan sagt nämlich, dass es die kleinste Zahl ist, die sich auf 2 verschiedene Weisen als Summe 2er Kubikzahlen schreiben lässt. Also damit meint er, 1729 ist sowohl 1 hoch 3 plus 12 hoch 3 als auch 9 hoch 3 plus 10 hoch 3.
Okay, ich kann also zweimal je zwei Zahlen hoch 3 nehmen, addieren und bekomme dann 1729 raus. Und es gibt keine kleinere Zahl, für die ich das tun kann. Das klingt jetzt in meinen Ohren trotzdem nicht so irre aufregend, muss ich gestehen.
Ja, du kannst dir das Ganze auch geometrisch vorstellen. Also stell dir mal vor, du hättest 1729 kleine Würfel. Und dann willst du diese zu zwei größeren Würfeln zusammenbauen. Dann hast du in diesem Fall halt zwei Möglichkeiten. Entweder du setzt alle bis auf einen einzelnen Würfel zusammen und hast so einen Megawürfel mit einer Kantenlänge von 12 und halt diesen einzelnen Würfel noch übrig. Mhm. Das ist dann 1 hoch 3 plus 12 hoch 3. Oder aber du hast zwei ähnlich große Würfel, einmal mit Kantenlänge 9 und einmal mit Kantenlänge 10. Und das ist halt eben 9 hoch 3 und 10 hoch 3.
Okay, das klingt jetzt schon ein bisschen komplizierter. Und es klingt so, als könnte das niemand einfach so im Kopf ausrechnen. Außer offenbar Ramanujan. Also ich kann ihm einfach eine random Zahl nennen und er weiß dann automatisch so crazy Eigenschaften von der Zahl?
Nee, also ganz so ist es nicht. Denn tatsächlich ist die 1729 keine Unbekannte für Ramanujan. Also als Hardy, die ihm gegenüber erwähnt. Ramanujan hat sich mit der 1729 schon beschäftigt, als er noch in Indien war, also bevor er nach England ging. Mhm. Damals interessierte er sich nämlich für Gleichungen, die dir vielleicht bekannt vorkommen.
Mir Gleichungen? Okay. Das heißt, ich muss die entweder aus der Schule kennen oder halt hier aus dem Podcast, nehme ich an. Okay, also ja, ich bin gespannt. Hau raus.
X hoch 3 plus Y hoch 3 ist gleich Z hoch 3 plus W hoch 3.
Okay, wenn ich mir das W wegdenke, also nur X hoch 3 plus Y hoch 3 gleich Z hoch 3, dann haben wir doch darüber in der letzten Folge zu Pierre de Fermat gesprochen, oder?
Ja, richtig. Also der hatte damals notiert, dass die Formel X hoch 3 plus Y hoch 3 gleich Z hoch 3 keine ganzzahligen Lösungen haben kann. Also es gibt keine ganzen Zahlen X, Y und Z, die die Gleichung X hoch 3 plus Y hoch 3 gleich Z hoch 3 erfüllen.
Mhm. Und was hat das jetzt mit der 1729 zu tun?
Ramanujan weiß, dass x hoch 3 plus y hoch 3 gleich z hoch 3 wahrscheinlich keine Lösung hat. Also damals ist es noch nicht bewiesen, aber er denkt sich das schon. Aber wenn er auf der rechten Seite der Gleichung noch ein plus w hoch 3 hinzufügt, sieht das anders aus. Also x hoch 3 plus y hoch 3 gleich z hoch 3 plus w hoch 3 bedeutet ja nichts anderes, als dass man auf der einen Seite zwei Kubikzahlen addiert und auf der anderen Seite zwei andere Kubikzahlen addiert und beide Summen dasselbe Ergebnis haben.
Mhm. Ja, und dieses Ergebnis ist dann die 1729. Also 1 hoch 3 plus 12 hoch 3 gleich 10 hoch 3 plus 9 hoch 3.
Genau. Und als Ramanujan die Gleichung x hoch 3 plus y hoch 3 gleich z hoch 3 plus w hoch 3 studiert, begegnet ihm eben halt die 1729. Und er ist übrigens auch nicht der Erste, dem auffällt, dass die 1729 die kleinste Zahl ist, die sich auf zwei verschiedene Arten als Summe zweier Kubikzahlen schreiben lässt.
Fassen wir das mal kurz zusammen. Also Ramanujan ist weder der Erste, der das herausfindet, noch fällt ihm das spontan beim Besuch von Hardy ein. Aber warum ist er denn jetzt für diese 1729 bekannt?
Also um das Ganze jetzt nicht zu schmälern, Ramanujan hat im Lauf seines Lebens wahrscheinlich super viele Fakten zu etlichen Zahlen gelesen. So wie Hardy nebenbei auch. Aber der merkt sie sich offenbar wirklich und kann sie jederzeit nennen. Und dann hat Ramanujan während seiner Untersuchung an der 1729 noch was super Faszinierendes gemacht. Etwas, das erst vor wenigen Jahren zu einem erstaunlichen mathematischen Ergebnis geführt hat.
Okay, ich bin gespannt.
Dafür brauchen wir wieder die Gleichung, die sich Ramanujan angeschaut hat. Also x hoch 3 plus y hoch 3 gleich z hoch 3 plus w hoch 3. Und die erinnert ja schon stark an die Gleichung, mit der sich Fermat beschäftigt hatte und die ja keine ganzzahligen Lösungen besitzt. Also x hoch 3 plus y hoch 3 gleich z hoch 3 ohne w. Und jetzt schaut sich Ramanujan an, wie viele Lösungen die Gleichung für w gleich 1 hat. Weil für w gleich 1 haben wir x hoch 3 plus y hoch 3 gleich z hoch 3 plus 1 hoch 3. Also x hoch 3 plus y hoch 3 gleich z hoch 3 plus 1. was eben fast diese Fermat-Gleichung ist, die keine ganzzahligen Lösungen hat, nur dass sie eben um 1 abweicht.
Mhm. Das heißt, Ramanujan möchte wissen, ob die Gleichung von Fermat Lösungen hat, wenn man sie nur ganz leicht abändert.
Genau, Ramanujan ist einfach neugierig.
Und was findet Ramanujan heraus? Hat diese Gleichung Lösungen?
Ja, und eine davon ist die 1729. Also in diesem Fall ist x gleich 10, y gleich 9 und z gleich 12. Aber tatsächlich findet Ramanujan unendlich viele Lösungen für die Gleichung x hoch 3 plus y hoch 3 gleich z hoch 3 plus 1. Also für die Fast-Fermat-Gleichung.
Ah, unendlich viele sind sehr viele. Wie macht er das?
Also er findet so eine Art Lösungsformel. Also das kannst du dir so vorstellen wie die PQ-Formel, die quadratische Gleichungen immer löst. Mhm. Und Ramanujans Formel löst halt immer x hoch 3 plus y hoch 3 gleich z hoch 3 plus 1, also für ganze Zahlen x, y und z. Und diese Formel von Ramanujan liefert unendlich viele Lösungen. Tatsächlich findet er das Ergebnis wohl, als er nach seiner Rückkehr nach Indien schon im Totenbett liegt.
Das heißt, Hadi weiß gar nichts davon?
Nein, und tatsächlich sieht sich das ein Mathematiker namens Ken Ono erst im Jahr 2013 genauer an. Und der stellt fest, diese Formel, die Ramanujan da gefunden hat, die hat's echt in sich.
Okay, jetzt fühle ich mich ertappt, weil ich zu wenig begeistert reagiert habe am Anfang. Inwiefern denn? Also was ist das Besondere?
Also dafür hat sich Ono die Formel von Ramanujan aus geometrischer Perspektive angesehen. Die beschreibt nämlich ganz viele Kurven. Und zwar so ein bestimmter Typ von Kurven, der in der Mathematik super wichtig ist. Elliptische Kurven. Und wenn man alle diese Kurven zusammennimmt, also kannst du dir vorstellen, als würde man so einzelne Haare zu einem Schopf packen, dann entsteht eine bestimmte Art von Oberfläche, die Mathematiker als K3 bezeichnen.
K3 ist ja ein spannender Name. Wie leitet sich das her? Mit dem K2, also dem Berg in Asien, wird das doch wohl nichts zu tun haben, oder?
Naja, also den Namen hat sich ein Mathematiker namens André Weil ausgesucht. In erster Linie als Hommage an seine drei Kollegen Kummer, Kähler und Kodaira, die daran gearbeitet haben. Aber er mochte halt auch den Berg K2 tatsächlich sehr und hat deswegen gesagt, dass er den Namen auch an ihn angelehnt hat.
Ah, okay. Kommen wir also nach der Frage nach dem Namen zur zweitwichtigsten Frage. Was sind K3-Oberflächen?
Also die sind leider super abstrakt. Die kann man sich nicht wirklich vorstellen. Also das ist jetzt nicht so wie eine Kugel, ein Donut oder so. Das erste Problem ist, dass die vierdimensional sind. Und aus mathematischer Sicht haben die aber halt super spannende Eigenschaften. Also die tauchen in modernen Gebieten der Mathematik immer wieder auf. Aber weil das alles super kompliziert und abstrakt ist, sind K3-Oberflächen erst seit den 1950er Jahren überhaupt bekannt.
Also konnte Ramanujan noch überhaupt nichts von ihnen wissen, oder?
Nee.
Er ist also nur durch Zufall auf eine K3-Oberfläche gestoßen?
Ja, also er hat ganz zufällig quasi alle Zutaten geliefert, um eine K3-Oberfläche zu bauen. Und das ist super praktisch, denn es ist super, super schwierig, K3-Oberflächen zu konstruieren. Tatsächlich tun sich Mathematiker oft echt schwer damit, Beispiele dafür zu finden. Und Ramanujan hat ein Beispiel gefunden, und zwar dank der 1729. Und deswegen hat Ono die K3-Oberfläche von Ramanujan auch als 1729 benannt.
Das ist eine nette Anerkennung. Und wofür sind diese Oberflächen gut?
Also in manchen abstrakten Teilen der Mathematik tauchen sie auf, das habe ich ja schon gesagt. Mhm. Aber die spielen tatsächlich auch in der Physik eine Rolle, in der Stringtheorie zum Beispiel.
Ah, da klingelt auch was bei mir. Das ist doch das, was Sheldon Cooper in der Serie The Big Bang Theory erforscht, oder?
Genau. Und die Stringtheorie besagt, dass alles im Universum aus winzigen Fäden aufgebaut ist, die wie die Saiten einer Gitarre schwingen. Das Problem ist, dass die Theorie nur funktioniert, wenn es mindestens 9 Raumdimensionen gibt.
Ich sehe jetzt erstmal nur 3, wenn ich mich so umschaue.
Genau, und deshalb sagen Stringtheoretiker, dass die übrigen 6 wahrscheinlich ganz winzig klein irgendwie aufgerollt sind, sodass man die nicht wahrnimmt. Und die könnten in Form einer K3-Oberfläche aufgerollt sein.
Da dass so viel in und hinter einer Zahl steckt, das hätte ich mir vor diesem Podcast niemals vorstellen können. Und nun werde ich langsam auch zu so einem Menschen, der Mathe-Anspielungen versteht. In Serien zum Beispiel. Der Wissenschaftsjournalist Simon Singh, den wir schon in der letzten Folge über Fermat erwähnt haben, der hat da ja auch ein ganz besonderes Auge für.
Futurama has lots and lots of mathematical secrets embedded in various episodes.
Und er hat auch ein liebstes mathematisches Easter Egg.
My favorite bit of Futurama maths concerns a particular number, and it crops up everywhere. For example, if you look at the hull registry number of the Nimbus spaceship, it is 1729.
Und das ist die 1729.
There's something odd about 1729 because if you look at Bender's serial number, his serial number is 1729.
Bei Futurama gibt es zahlreiche Anspielungen auf die Taxicab-Number, auf Raumschiffen, aber auch anderen Fortbewegungsmitteln und als Seriennummer zum Beispiel. Wenn ihr nun also mal irgendwo diese Zahlenfolge erspäht, dann wisst ihr jetzt, dass das ein Fingerzeig auf Ramanujan ist und damit auch eine Erinnerung daran, neue Perspektiven einzunehmen, über konventionelle Strukturen hinauszudenken und auch ungewöhnliche Herangehensweisen zu fördern. Denn in einer Welt, in der Chancen und Ressourcen ungleich verteilt sind, erinnert uns Ramanujans Beispiel daran, dass individuelle Brillanz, wenn sie erkannt und unterstützt wird, die Grenzen des Bekannten erweitert und nachhaltige Impulse für die Zukunft setzt. In 2 Wochen hören wir uns hier wieder mit einer neuen Geschichte aus der Mathematik. Dann geht es um einen sehr extravaganten Mathematiker, der eine Fields-Medaille gewonnen hat und auch in der Politik aktiv ist. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann folgt doch Geschichten aus der Mathematik in eurer Podcast-App und lasst uns gerne auch weiterhin so nette Bewertungen da. Das geht zum Beispiel auf Apple Podcasts oder Spotify oder auch per E-Mail an kontakt@detektor.fm. Danke an alle, die das schon getan haben. Wir freuen uns nämlich immer sehr zu lesen, dass euch dieser Podcast gefällt. Geschichten aus der Mathematik ist eine Kooperation vom Podcast Radio Detektor FM und Spektrum der Wissenschaft. Die Idee für den Podcast und die Story kommen von Demian Nawel-Goos. Die Mathematik erklärt hat Manon Bischoff. In der Redaktion mitgeholfen hat Stefan Ziegert. Die Musik kommt von Tim Schmutzler. Die Folge produziert hat Benjamin Zerdani. Und die Moderation kommt von mir, Caroline Breitschädel. Alle Folgen findet ihr auf detektor.fm und spektrum.de.